Von und mit Pierre Dietz.
Der musikalische Beitrag wurde für den Podcast wegen der GEMA leider entfernt.
Das war Dreiklang aus Wallerstetten mit For the Audience.
Kreiskultur.
Aha. Frag und sexy.
Bei mir zu Gast ist der Schriftsteller Ralf Schwob, den ich vom Kulturstammtisch Groß-Gerau her kenne. Lieber Ralf, stell dich doch bitte kurz vor.
Geboren 1966 in Groß-Gerau, aufgewachsen in Groß-Gerau, zeitweise im Ried gelebt, aber ansonsten habe ich mich bis auf Reisen nicht von meinem Wohnort weit entfernt. Bin in die Grundschule gegangen, in die Schwenkschule, die mittlerweile zu ist, dann auf die Karl von Ossietzky Gesamtschule, habe dort meinen Realschulabschluss gemacht und dann ebenfalls in Groß-Gerau am Kreiskrankenhaus in der Krankenpflegeschule Ausbildung zum Krankenpfleger absolviert. Das war in den frühen 80er Jahren. Danach folgte der Zivildienst. Ich gehöre noch zu der Generation, die 20 Monate machen durfte. Den habe ich im Philipps-Hospital gemacht und als Belohnung sozusagen durfte ich danach dort bleiben und als Krankenpfleger arbeiten, bekam relativ früh einen unbefristeten Arbeitsvertrag. In dieser Zeit begann in der Freizeit das Schreiben als tagebuchartige Konfliktbewältigung. Ich habe lange auf der geschlossenen Psychiatrie dort gearbeitet, eine recht anstrengende Arbeit, wie man sich vorstellen kann. Und das mündete oftmals in kleine Geschichten, Aufzeichnungen, weniger Gedichte aber auch. Und im Jahr 1990 habe ich mich dann entschlossen, mal mein Abitur nachzumachen. Erstmal ohne unbedingt das Ziel, jetzt studieren zu wollen oder so, sondern quasi, weil es eine intellektuelle Unbefriedigtheit gab. Ich bin dann nach Rüsselsheim aufs Hessenkolleg und habe dort Abitur gemacht, 1994, und danach dann ein Neigungsstudium angefangen, Germanistik und Amerikanistik, auf Magister studiert. Und in diese Zeit fällt es dann auch, dass die ersten Sachen, die ersten Kurzgeschichten, dann eindeutig fiktive Kurzgeschichten veröffentlicht wurden. Die erste Veröffentlichung war 1997 zur ersten Buchmesse im Ried in Stockstadt. Dort gab es einen Literaturwettbewerb, an dem ich teilgenommen habe, mit einer verschrobenen kleinen Kurzgeschichte über Georg Büchner, der ins Ried zurückkehrt und dort als erstklassiger Verrückter ins Philipps-Hospital eingewiesen wird. Und mit dieser Geschichte machte ich damals wirklich zu meiner vollkommenen Überraschung einen der drei ersten Preise in Stockstadt. Und dadurch beflügelt begannen dann intensivere Arbeiten, zunächst nur an Kurzprosa und schließlich im Jahr 2002 in einer Arbeit an dem Roman Geschlossene Station, in dem ich so ein bisschen auch die Erlebnisse in der Psychiatrie verarbeitet habe, aber schon mit einem deutlich literarischen Ansatz, also mit mehreren Personen, deren Geschichten ineinander verschränkt sind. Geschlossene Station erschien 2003 und zeitgleich war ich bei einigen der größeren Wettbewerbe erfolgreich. Ich habe den Literaturförderpreis der Stadt Mainz bekommen, war zweimal im Finale um den Glaser-Preis, einen Förderpreis vom Hamburger Lions Club bekommen und so weiter. Ja, es folgten dann noch Bände mit Kurzgeschichten und 2010 schließlich das Buch Der stillste Tag im Jahr, aus dem ich hier ja auch lese. Der stillste Tag im Jahr ist insofern etwas Besonderes, weil er zum ersten Mal oder weil ich in dem zum ersten Mal regionale Aspekte eingefügt habe. Die Geschichte in den 70er Jahren um eine depressive Mutter, geschildert aus der Sicht des 13-jährigen Sohnes, wird, wenn man es so will, regional aufgelockert, indem ganz viele Orte vorkommen, die mittlerweile fast alle verschwunden sind. Ich sage nur Safariland, Wunderland der Märchen, aber auch die Gaststätte zum Wagenrad am Sandböhl, die vor kurzem erst geschlossen wurde, oder etwas länger schon etwa die Zuckerfabrik. Das sind ja alles Marken, die das Leben in der Region deutlich mitgeprägt haben. Die kommen alle in dem Buch vor. Und als das Buch 2010 zum ersten Mal erschien, war es tatsächlich für mich eine große Überraschung, dass viele Menschen nach diesem Buch gegriffen haben, weil sie wussten, das spielt hier, das spielt in unserer Region. Zudem wurde das Buch damals vom Bündnis gegen Depression entdeckt und als durchaus gelungenen Beitrag, literarischen Beitrag zum Umgang mit Depressionen eingestuft und wurde vom Bündnis auch beworben. Ich habe mehrere Lesungen und bei Selbsthilfegruppen bei der Depressionshilfe gemacht und das Buch lief bis 2014 sehr gut und dann war die Frage mittlerweile, glaube ich, nach einer dritten Kleinauflage des Wiesenburg Verlags damals, der das gemacht hat, und die entschieden sich dann dagegen. So war das Buch ab 2014, 15 bis vor kurzem vergriffen und bin sehr froh, dass der Bornhofen Verlag in Gernsheim dann gesagt hat, wir würden das Buch wieder neu auflegen wollen. Dazu kam, dass die mit mir befreundete Künstlerin Christine Katharina Krämer aus Groß-Gerau, die das Buch gelesen hatte, zu einem Bild inspiriert wurde, das ich dann als Covermotiv benutzen durfte. Das Bündnis gegen Depression, vertreten durch die Sozialarbeiterin Anke Kreschkadek, hat ein schönes Nachwort geschrieben und auch ich habe, weil das ja mittlerweile ein kleines historisches Buch ist, etwas über das Buch noch als Beiwort mitgegeben. Und so ist der Text nun wieder als schöne gebundene Ausgabe für 14 Euro im Bornhofen Verlag seit kurzem wieder greifbar.
Der musikalische Beitrag wurde leider entfernt.
Das war die Gruppe Zentralband mit Es ist, was es ist.
Als vor etwa 2 Jahren das Safariland eröffnet wurde, erzählten meine Schulfreunde, die in der Nähe des Geländes wohnten, sie könnten nachts, wenn sie im Sommer bei geöffneten Fenstern schliefen, die Löwen brüllen hören. Ich selbst hatte noch nie in meinem Leben ein richtiges Raubtierbrüllen gehört, sondern kannte nur den schielenden Löwen aus der Fernsehserie Daktari, die ich mir jeden Samstagabend anschauen durfte. Umso faszinierender war für mich der Gedanke, dass in dem hochumzäunten Waldstück an der Landstraße neuerdings ganze Horden von Löwen und Tigern leben sollten. Jedes Mal, wenn wir an den Mannzonen Safariland Lettern, die in schwarz-weißer Zebra-Tarnfarbe am Straßenrand standen, vorbeifuhren, gab ich mir große Mühe, einen Blick auf die Tiere im Dickicht zu erhaschen, aber mein Vater sagte, es gebe im Inneren bestimmt noch einen weiteren Zaun, sodass die Raubtiere gar nicht erst bis an den Rand der Straße gelangen konnten. Der Park war so aufgebaut, dass man mit dem eigenen Auto durch das Gehege fahren und die Tiere aus nächster der Nähe beobachten konnte. Im Prospekt des Parks und in der Zeitung waren Fotos, auf denen Löwen um die Wagen strichen und Tiger auf Motorhauben sprangen, was meinen Vater wegen der zu erwartenden Kratzspuren lange davon abhielt, meinem Wunsch nach einem Besuch im Safariland nachzugeben. Als ich schon fast aufgehört hatte, ihn darum zu bitten, setzte meine Mutter durch, dass ich als Geschenk zu meinem 11. Geburtstag nicht nur das ersehnte Bonanza-Rad mit Gangschaltung und Bananensattel bekam, sondern auch das Versprechen, an einem der nächsten Wochenenden die Raubtierfahrt im Safariland zu machen. In diesem Jahr begann es allerdings auch, dass meine Mutter von Zeit zu Zeit vollkommen unvermittelt in einen Zustand geriet, den sie mir gegenüber immer als ihr dunkles Verlies beschrieb. Und wenn Mutter in ihrem dunklen Verlies war, lag sie am helllichten Tag bei heruntergelassenen Rollläden im Bett, konnte sich nicht rühren und jeder noch so schwache Lichtstrahl löste sofort einen stechenden Schmerz hinter ihren Augen aus, den sie kaum aushalten konnte. An dem Sonntag, an dem wir eigentlich gleich nach dem Mittagessen ins Safariland hatten aufbrechen wollen, ließ sie beim Tischabräumen einen Teller fallen, drückte die Finger gegen die Schläfen und presste die Augen zusammen. »Geht gleich wieder«, sagte sie noch, erstarrte aber dann zwischen Küchentisch und Spüle stehend und als mein Vater aufstand und sie in den Arm nehmen wollte, wehrte sie seine Berührung ab und torkelte, die Hände jetzt schützend vor die Augen gehalten, ins Schlafzimmer, wo sie sofort die Rollläden herunterließ. Mein Vater sah ihr einen Moment nach, dann schickte er mich nach draußen und folgte ihr in den abgedunkelten Raum. Draußen schien die Sonne. Der Sommer war noch nicht ganz vorbei, obwohl das Freibad für dieses Jahr bereits geschlossen hatte. Mein neues Rad stand mitten im Hof. Die weichen, geriffelten Kunststoffgriffe am Lenker rochen in der Sonne nach Gummi und der geschwungene Bananensattel war angenehm warm, als ich mich in meinen kurzen Hosen auf das Rad setzte. Ich drehte ein paar Runden im Hof und versuchte dabei, nicht an den geplanten Ausflug zu denken, versuchte mich jetzt schon auf ein anderes Mal zu vertrösten, aber dann blieb ich doch wieder vor der Haustür stehen, stieg ab und schlich zurück ins Haus. In der Küche lag noch der in mehrere Teile zerbrochene Teller auf dem Linoleum. Spuren von Bratensoße und Kartoffeln klebten am weißen Porzellan der Scherbenstücke. Aus dem Elternschlafzimmer nebenan drang gedämpft die Flüsterstimme meines Vaters. Nach einer Weile hörte ich, wie die Schlafzimmertür leise geöffnet und wieder geschlossen wurde und im nächsten Moment stand mein Vater in der Küche, sah mich an und schüttelte den Kopf. Dann holte er den Handbesen und die Schaufel unter der Spüle hervor und kehrte die Scherben zusammen. Meine Mutter würde nun bis Einbruch der Dunkelheit in ihrem Verlies bleiben und mein Vater sich in seinen Hobbykeller zurückziehen, während ich den Nachmittag auf meine Art und Weise totschlagen musste. Ich konnte mit dem Fahrrad abhauen, über die Felder bis an den Rhein oder auf dem Damm ein Wettrennen mit mir selbst veranstalten, denn sonntags tauchte man nicht einfach uneingeladen bei Freunden auf. Ich konnte endlich die alten Modellflugzeuge anmalen, einen Stapel Comics mit auf die Wiese hinterm Haus nehmen und schmökern. Ich konnte mich sogar mit einer Tüte Chips im Wohnzimmer in die Polster fallen lassen und den Fernseher Fernseher anmachen. Keinen würde das in den nächsten Stunden stören. Stattdessen ging ich in mein Zimmer, legte mich rücklings aufs Bett und starrte, die Hände im Nacken verschränkt, die beiden Wasserflecken an der Decke an, die trotz mehrmaligem Übermalen jeden Sommer wieder durchkamen. Vor dem Fenster wanderten ein paar harmlose Wolken. Die Sonne fiel ins Zimmer und lag wie ein breiter Teppich aus Licht vor meinem Bett. Ich schloss die Augen und lauschte in die Stille des Nachmittags. Irgendwo in der Ferne vibrierte ein hoher Ton in der Luft, der sich allmählich in ein dumpfes Brummen verwandelte, ein Geräusch wie aus einem Bienenkorb, das sich einmal zu entfernen, dann wieder zu nähern schien, langsam anschwoll und immer greifbarer wurde, bis es direkt unter meinem Fenster war. Ein schweres Rattern und Knarren, Motorenfauchen und ein sattes Knallen wie von Bullenpeitschen, dazwischen jetzt auch vereinzelte Rufe, halb Warnung, halb Versprechen. Ich sprang auf und hastete ans Fenster, öffnete es und sah, dass unten der ganze Safari-Park vorbeizog. Die Löwen und Tiger saßen wie im Zirkus auf bunten Podesten und brüllten von den in Tarnfarben gestrichenen Wagen herunter. Die Giraffen stelzten hinterher und zwischen ihren Beinen patrouillierten die Wildhüter mit geschulterten Gewehren und ließen die Peitschen knallen. Mein Vater stand unten vor dem Hoftor und als er mich bemerkte, sah er zu mir herauf und deutete auf den Umzug, als wolle er sagen, da hast du dein Safariland. Schau gut hin, gleich ist es wieder vorbei. Und schon bogen die ersten Wagen tatsächlich um die Ecke und entzogen sich meinem Blick. Ich musste mich immer weiter aus dem Fenster lehnen, um noch etwas zu sehen. Und genau in dem Moment, in dem mir bewusst wurde, dass ich mich viel zu weit herausgelehnt hatte, begann ich auch schon zu fallen, dem gepflasterten Hof unter mir entgegen und einen stummen Schrei ausstoßend.
Kreiskultur.
Das Interview.
Du schreibst gerne und viel über Georg Büchner. Welchen Bezug hast du zu ihm?
Georg Büchner ist mir natürlich das erste Mal begegnet in Goddelau. Also ich habe lange in Krummstadt im Nachbarort gewohnt und da wusste ich, Georg Büchner ist ja gebürtig aus Goddelau. Zu dem Zeitpunkt Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gab es das Büchnerhaus zwar, da fand aber nichts statt. Erst 1997 wurde das durch den Förderverein umgebaut und neu eröffnet und seitdem ist es ja zu einer Kulturbegegnungsstätte und auch zu einem sehr lebendigen Museum über Georg Büchner geworden. Derzeit als Germanistikstudent habe ich das Gesamtwerk Büchners gelesen. Es ist ja ein recht schmales Werk, was schon für die Zeit, in der er es geschrieben hat, eher ungewöhnlich war. Ein Werk, das formal wie inhaltlich revolutionär war und erst sehr spät entdeckt wurde. Ich sage immer, bei der Gelegenheit hatte ich einen Professor Kaffitz, leider schon verstorben. Der hat in seiner Ringvorlesung zur deutschen Literatur immer gesagt, Büchner ist früh gestorben. Ein Glück für Goethe und Schiller, sonst würden heute alle nur noch über Büchner reden. Weil er gesagt hat, er war in jungen Jahren bereits derart revolutionär und literarisch so außergewöhnlich, dass man nur erahnen kann, was dieser Mensch literarisch noch hätte leisten können, wenn er 40, 50, 60 Jahre alt geworden wäre. So ist er, glaube ich, 23 oder 24-jährig in Zürich gestorben. Es gibt einen direkten Bezug zwischen Büchners Thematik, die er immer wieder aufgreift, und meiner Arbeit in der Psychiatrie und auch dem stillsten Tag im Jahr. Denn Büchner hat im Woyzeck wie im Lenz zum ersten Mal einen psychisch Kranken, für die Zeit vollkommen ungewöhnlich, als Hauptfigur, also quasi als Held, als Erzähler genommen. Und gerade in der Erzählung Lenz gewährt das ganz tiefe Einblicke in das Seelenleben eines psychisch Kranken, hier eines Schizophrenen, der in den Vogesen umherwandert und die Welt auf ihn einstürmt und ihm gleichzeitig abhanden kommt. Das hat mich natürlich A, mit dem Hintergrund Psychiatriepflege interessiert und B, auch wie das sozusagen erzähltechnisch angegangen wird. Mit welcher Modernität und auch Rücksicht dem Leser gegenüber, muss man sagen, denn das ist alles nicht unbedingt leicht zu lesen, man muss sich in diesen Text wirklich reinkämpfen, aber das entspricht eben auch dem Inhalt, um den es geht. So etwas ist eben ernsthaft literarisch auch nur mit etwas anspruchsvolleren Strukturen zu lösen. Das hat mich an Büchner immer mehr fasziniert als der weitaus bekanntere Aspekt bei ihm, nämlich die Flugschrift Friede den Hütten, Krieg den Palästen, die sehr vielen bekannt ist, also sein politisches Engagement. Er war ja in vielerlei Hinsicht auch ein Zerrissener, also zwischen dem politischen Engagement etwas zu ändern und dem Fatalismus, den er eben auch pflegte. Im Lauf der Welt sind wir als Individuum im Grunde genommen machtlos und werden zerrieben. Und in diesem Spannungsfeld sehe ich eigentlich auch sein gesamtes Werk und daraus zieht es auch viel von seiner Modernität. Ich habe mich selbst beim Schreiben über psychische Krankheiten, zumindest in geschlossene Stationen, sehr auch an dem abgehackten Stil und an dem Leser nicht eben entgegenkommenden Stil Büchners orientiert. In dem Buch Der stillste Tag im Jahr dahingegen habe ich versucht, das aufzuweichen. Eine Geschichte, die gut lesbar ist, fast schon als regionale Unterhaltungsliteratur lesbar ist, zu schreiben und trotzdem die Tiefe und den Anspruch zu wahren, den man schon haben sollte, wenn man über so etwas Ernstes wie das Thema Depression schreibt. Das gibt das ein oder andere an Szenen her, die man natürlich, wenn man nur an Hochliteratur denkt, nicht schreiben würde. Eben zum Beispiel die über regionale Gegebenheiten, die sich aber auch quasi wie von selbst einstellten. Ich hatte nicht vor, einen regionalen Roman zu schreiben. Das Buch beginnt mit einer Szene auf einem Kirchturm. Da wird über den Rhein geschaut und da wird gern Kreisstadt geschaut und dann dampft die Zuckerfabrik und auf einmal war diese Landschaft meiner eigenen Kindheit eigentlich da und die hat sich sofort in das Geschehen eingefügt. Und so war es relativ einfach möglich, einen Roman über das Thema Depression mit einer Kindheitsgeschichte und mit regionalen Begebenheiten zu verbinden und das für den Leser einfach greifbarer zu machen. Das ist auch, was mich immer sehr glücklich macht, wenn die Leute sagen, ich bin an das Thema Depression nur rangekommen über ein Buch, das es mir leicht macht, da einzusteigen. Es ist eben auch kein Buch geworden, das einen runterzieht. Es endet auch, das glaube ich, darf ich sagen, mit einem Hoffnungsschimmer. Also es endet nicht mit Suizid und Trauer, sondern es endet damit, dass man der Depression etwas entgegensetzen kann und dass man auch mit ihr leben kann.
Der musikalische Beitrag wurde leider entfernt.
Ein weiterer Song der Gruppe Zentralband. Gehirnsturm.
Die Flecken an der Decke waren noch da, die Sonne auch. Jemand saß am Fußende des Bettes und sah mich an. Du hast geträumt, sagte meine Mutter und lächelte. Sie trug ihre Sonnenbrille mit den großen Gläsern, hinter denen ihr Gesicht fast vollständig verschwand, so dass ich nicht sehen konnte, ob ihre Augen auch lächelten. Sie war am helllichten Tag ihrem Verlies entstiegen, hatte ihre Umhängetasche geschultert und eine leichte Jacke über den Knien liegen, und ich wusste sofort, dass das nur eins bedeuten konnte. Wir würden doch noch fahren. Jetzt gleich ginge es los, und für einen Moment durchströmte es mich warm von Kopf bis Fuß, so dass ich ihr beinahe vor Freude um den Hals gefallen wäre, aber dann lächelte ich bloß und nickte dankbar. Als wir nach unten kamen, hatte mein Vater den Wagen bereits aus der Garage gefahren und das Tor geöffnet. Wir sind spät dran, sagte er und hielt sich heute noch nicht einmal damit auf, draußen auf der Straße kurz anzuhalten, um mich, so wie sonst immer, aussteigen und das Tor wieder schließen zu lassen, sondern beschleunigte sofort und ungewöhnlich rasant, kaum dass wir auf der Straße waren. Nach wenigen Minuten hatten wir das Dorf hinter uns gelassen und waren auf der Landstraße, aber bereits auf Höhe der Aussiedlerhöfe parkten die ersten Autos am Fahrbahnrand. Je näher wir dem Safari-Gelände kamen, umso langsamer ging es voran und schließlich kam die Autoschlange ins Stocken und stand. Mein Vater kurbelte sein Fenster herunter und beugte sich aus dem Wagen, um besser die Straße hinuntersehen zu können. Dann schloss er das Fenster wieder, stellte den Motor ab und lehnte sich im Fahrersitz zurück. »Was ist denn?«, fragte ich, bekam aber keine Antwort von ihm. »Es geht bestimmt gleich weiter«, sagte meine Mutter, drehte sich zu mir um und lächelte wieder so wie vorhin, als sie auf meinem Bett gesessen hatte. Mein Vater sagte nichts, sondern starrte einfach nur durch die Windschutzscheibe nach draußen. »Siehst du«, sagte meine Mutter, als sich der Wagen vor uns in Bewegung setzte, »es geht schon weiter.« Aber bereits nach wenigen Metern mussten wir erneut anhalten. Vater schüttelte den Kopf und meine Mutter kramte ein Päckchen Mentholzigaretten aus ihrer Umhängetasche hervor und zündete sich eine an. Sie blies den Rauch nach draußen und ließ die Hand mit der Zigarette aus dem Beifahrerfenster hängen. »Dauert bestimmt nicht lange«, hörte ich sie sagen, aber diesmal drehte sie sich nicht zu mir um. Ich sah den Rauch ihrer Zigarette draußen aufsteigen, eine bleigraue Säule vor dem blauen Himmel, die sich langsam in Luft auflöste. Zwischen den Wagen weiter vorne bewegte sich jetzt etwas. Ein Mann schritt die Kolonne ab, sprach kurz mit den Fahrern und gleich darauf scherten die Wagen aus der Schlange aus und fuhren auf der Mittellinie in Richtung Safariland davon. Mein Vater kurbelte die Scheibe herunter und ich konnte sehen, dass der Mann einen khakifarbenen Safari-Anzug und einen breitkrempigen Hut mit Leopardenfellmuster trug, und als er sich zu meinem Vater ins Fenster lehnte, tippte er sich kurz an diesen Hut, so wie es die Cowboys in Westernfilmen immer taten. »Tja«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Für heute sind Sie leider zu spät dran. Sie sehen ja, was hier los ist. Eine Stunde früher wären Sie vielleicht noch reingekommen, aber so...« Der Mann sah mich auf der Rückbank sitzen, warf mir einen bedauernden Blick zu und ging dann weiter zum nächsten Wagen. »Ihr habt es gehört«,
sagte mein Vater und ließ den Motor an. Mutter saß bewegungslos auf dem Beifahrersitz, die Hand immer noch aus dem Fenster haltend. Am Filter ihrer Zigarette hatte sich ein langer weißer Aschewurm gebildet, der erst jetzt abfiel, als Vater anfuhr. Wir kamen an den Safariland Lettern und an dem überfüllten Parkplatz vorbei, sahen die Menschentraube, die sich um den Einlass geschart hatte, und die Autoschlange vor der Zufahrt. Hier waren noch mehr Männer in Khaki-Uniformen unterwegs, die zwischen den Autos hin und her liefen, einander Kommandos zuriefen, winkten und versuchten, Ordnung in das Chaos zu bringen. Wir fuhren weiter ins nächste Dorf, wo sich der Verkehr aus der anderen Richtung ebenfalls staute. Mein Vater bog von der Hauptstraße ab und brachte den Wagen hinter einer Reihe aus Pappeln, die den Fußballplatz des Dorfes von der Straße trennten, zum Stehen. Hier warfen die Bäume lange Schatten auf den Asphalt und die Geräusche vom Safariland drangen nur gedämpft herüber, als kämen sie aus weiter Ferne. Erst jetzt fiel mir auf, dass meine Mutter immer noch den abgebrannten Filter ihrer Zigarette aus dem Fenster hielt. Mein Vater schlug vor, dass wir einfach wieder nach Hause fahren sollten, alles andere habe ja gar keinen Sinn. Aber meine Mutter schüttelte nur stumm den Kopf. Sie drehte sich zu mir um und versuchte ein Lächeln, das ihr nicht recht gelingen wollte, nahm meine Hand und sagte, wir fahren ins Wunderland. Im Wunderland war es doch auch immer sehr schön, oder? Das Wunderland. An der Ausfallstraße der Kreisstadt gelegen war ein kleiner Märchenpark mit sprechenden Puppen, für den ich eigentlich schon viel zu alt war. Aber vor Enttäuschung und Wut brachte ich nur ein Achselzucken zustande. Also dann, fahren wir ins Wunderland, sagte meine Mutter. Aber Vater reagierte nicht, sondern sah meine Mutter nur an, die langsam das Beifahrerfenster hochkurbelte und mit ihrer Tasche auf den Knien darauf wartete, dass es weiterging. Für einen endlosen Moment saßen wir alle drei schweigend unter den Pappeln. Dann erst setzte mein Vater den Wagen ruckartig zurück auf die Straße und fuhr in Richtung Kreisstadt davon.
Da die wenigsten alleine von der Schriftstellerei leben können und du offensichtlich nicht mehr in der Psychiatrie arbeitest, welchen weiteren Tätigkeiten gehst du nach oder bist du nachgegangen?
Ich bin während meines Studiums dann, also in den späten 90er Jahren, tatsächlich eben aus der Pflege ausgestiegen und habe dann mehrere Dinge erstmal nebenbei probiert und dann auch nach dem Studium vertieft. Das eine war Arbeit im Buchhandel. Meine erste Aushilfsstelle hatte ich da auch 97/98. Dann habe ich für ein kleines Werbemagazin Beiträge geschrieben, also redaktionelle Arbeit gemacht. Ich habe sogar mal in einer Werbeagentur gearbeitet, erst nur Korrektur gelesen und dann auch mitgetextet, mir Gewinnspiele ausgedacht und solche Geschichten. Und nach dem Studium bin ich dann relativ bald aber wieder in den Buchhandel zurückgekehrt, weil sich das auch mit dem Schreiben und einer halben Stelle Buchhandel immer gut verbinden ließ. Nun bin ich jetzt schon seit einigen Jahren sehr glücklich in Gernsheim bei der Buchhandlung Bornhofen, übrigens auch mit dem Verlag zusammenhängend, der das Buch Der stillste Tag im Jahr gemacht hat. Das ist natürlich immer schön, wenn sich dann im Berufsleben so zwei Dinge wunderbar verbinden lassen. Da werden wahrscheinlich auch keine großartigen Änderungen mehr kommen. Also ich habe meine Stelle im Buchhandel und habe ansonsten das Schreiben. Und das mag ich an dieser Stelle auch nicht verschweigen. Meine Frau ist natürlich als Fachkrankenschwester für Psychiatrie Vollzeit berufstätig und bringt, auch das sage ich ganz offen, wesentlich mehr Geld nach Hause als ich. Aber wir haben uns vor Jahren so geeinigt. Ich hatte dann auch in der Zeit als Freiberufler, als Redakteur mich zum Beispiel um unsere Tochter gekümmert, die dann noch klein war. Mittlerweile ist sie 16 und braucht den Vater nicht mehr so jeden Tag, was mir größere Freiheiten gibt.
Der musikalische Beitrag wurde leider entfernt.
Der Parkplatz vor dem Wunderland der Märchen war noch nicht einmal zur Hälfte besetzt. Wir konnten fast bis vor die Torbögen der Eingangsfassade fahren, die in der Art eines Schlosses mit Zinnen und Türmen angelegt war und in dessen Mitte sich die drei Durchgänge mit den Kassenhäuschen befanden, von denen heute nur eines geöffnet war. Während mein Vater unsere Eintrittskarten kaufte, steckte sich meine Mutter eine neue Zigarette an. Im Inneren des Parks gab es ein Freigehege mit Eseln und Hirschen, die man füttern durfte. Es gab eine Westernbahn, die einmal rund um das Gelände fuhr, und einen Spielplatz mit Gaststätte. Es gab ein Karussell und Elektroautos für Kleinkinder. Die Hauptattraktion des Wunderlands aber waren mannshohe Schaukästen, in denen sprechende Puppen, wenn man außen ein Geldstück einwarf, ein Märchen aufführten. »Was wollen wir als erstes machen?«, fragte meine Mutter und strich mir übers Haar. Ihre Hand war kalt und zitterte. »Ich habe Durst«, sagte ich. »Können wir etwas trinken gehen?« Wir setzten uns an einen der Holztische auf der Terrasse der Gaststätte. Außer uns waren noch zwei andere Familien mit kleinen Kindern da, die um die leeren Tische herumfangen, spielten und dabei vor Vergnügen quietschten. Als die Bedienung unsere Getränke brachte, nahm ich mein Glas und trank es in einem Zug aus. Die Limonade war eiskalt und prickelte angenehm im Rachen. Meine Mutter hatte eine Hand an die Schläfe gelegt, in der anderen verqualmte ihre Zigarette. Ich stellte das Glas ab und deutete zu den Schaukeln auf dem Spielplatz hinüber und Vater nickte. Die Schaukeln hingen an einem im Boden versenkten rotblauen Metallgestänge, von dessen Rohren der Lack abblätterte. Die Kette stöhnte in der Aufhängung, als ich mich höher und höher schwang, den blauen Himmel über und den sandgeschotterten Boden unter mir, bis das Gestänge in der Verankerung zu vibrieren begann. Von der Schaukel aus sah ich, dass mein Vater drüben auf der Terrasse zu Boden starrte und meine Mutter aufgestanden und zu einem der Märchenkästen hinübergegangen war. Sie warf eine Münze in den Automat und die Puppen begannen mit ihrem Spiel. Ich hörte die blecherne Lautsprecherstimme, konnte aber nur einzelne Worte verstehen. Sofort kamen die Kinder, die mit ihren Eltern auf der Terrasse gesessen hatte, angelaufen und stellten sich zu meiner Mutter vor den Schaukasten. Dornröschen, du sollst schlafen, schlafen, 100 Jahre, kratzte es jetzt aus dem Lautsprecher und einige der Kinder sangen das Lied mit. Als das Märchen zu Ende war und die Stimme aus dem Lautsprecher erstarb, kehrten die Kinder zu ihren Eltern auf die Terrasse zurück. Nur meine Mutter verharrte vor dem kleinen Häuschen. Ich hatte jetzt genug Schwung, um am höchsten Punkt auf das Flachdach der Gaststätte sehen zu können. Ich legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen, genoss das Gefühl des auf- und absteigenden Schwindels in Kopf und Bauch und erst, als ich jemanden meinen Namen rufen hörte, öffnete ich die Augen wieder. Zuerst sah ich nichts außer dem Auf und Ab des Himmels, dann kehrte meine Orientierung langsam wieder zurück, stellte die Welt vom Kopf auf die Füße und ich erkannte meine Mutter, die vor dem Schaukasten lag und meinen Vater, der vor ihr kniete und nach mir rief, lauter jetzt, und da sprang ich ab und lief zu ihnen hinüber. Als ich vor dem Schaukasten ankam, stand meine Mutter schon wieder und winkte ab, als wollte sie sagen, alles halb so schlimm, macht euch mal bloß keine Sorgen. Mein Vater wies mich an, ihre Tasche aufzuheben, die immer noch auf dem Boden lag, und stützte meine Mutter auf dem Weg zum Ausgang. Die Leute auf der Terrasse waren aufgestanden und schauten alle zu uns herüber. Es tut mir leid, sagte meine Mutter immer wieder, es tut mir so leid. Sie sagte es auf dem Parkplatz und dann noch einmal im Auto neben mir auf dem Rücksitz kauernd, aber als wir ein paar Minuten später auf die Bundesstraße abbogen, war sie bereits eingeschlafen.
Wir kennen uns, wie schon erwähnt, vom Kulturstammtisch. Wie lange bist du schon dabei und was sind deine Eindrücke?
Ja, ich bin beim Kulturstammtisch Groß-Gerau wirklich von Anfang an dabei. 2004 begann das und 2004 bekam ich damals einen Brief von Dietmar Werner und dem Christian Schmidt vom Wir-Magazin, die sich die Idee ausgedacht hatten, man müsste einen Kulturbeirat für das Groß-Gerauer Land oder ich glaube damals sogar nur Groß-Gerau erstmal gründen. Und zu diesem Zwecke haben sie ins Hotel Adler eingeladen. Man wolle sich mit ein paar kulturtreibenden Treffen, zu denen auch ich gehörte. Damals waren dort, ich glaube, 10 verschiedene Leute aus verschiedenen Sparten vertreten und Herr Schmidt und Dietmar Werner leiteten das. Dietmar Werner war im Grunde genommen die große Gestalt, die das alles so durchdacht hat und ist leider mittlerweile verstorben. Und aus diesem Kulturbeiratstreffen entwickelte sich dann erstmal so der Gedanke, man solle sich, bevor man vielleicht sich eine Verfassung gibt, regelmäßig mal treffen und noch ein paar Leute dazu einladen. Und so wurde langsam aus einem Beirat ein Kulturpunkt und dann der Kulturstammtisch. Der Kulturstammtisch hat sich seitdem immer dann regelmäßig einmal im Monat getroffen. Wir haben uns im Kulturcafé getroffen, in Restaurants, in Kneipen, bis wir dann schließlich von Jürgen Volkmann vom Groß-Gerauer Stadtmuseum eingeladen wurden, doch unsere Treffen dort zu veranstalten. Und seitdem, weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, aber es ist jetzt schon Jahre her, treffen wir uns dann regelmäßig im Stadtmuseum in Groß-Gerau einmal im Monat. Wir haben über die Jahre hinweg das Einzugsgebiet vergrößert und haben uns nicht mehr auf Groß-Gerau, sondern den Kreis Groß-Gerau ausgeweitet. Es ist ein offenes Angebot ohne ständige Anwesenheitspflicht und außerdem können auch Literaturinteressierte oder Kunstinteressierte, Kulturinteressierte jederzeit vorbeikommen und sich das angucken, über was wir reden. Es ist kein Geheimbund. Und wir haben, das möchte ich noch herausstreichen, neben einigen Lesungen, Ausstellungen und Aktionen etwa zur Nacht der Sinne in Groß-Gerau jetzt den 3. Kulturatlas zusammen mit dem Kulturstammtisch realisiert. 2007 und 2011 waren die ersten Ausgaben. Und jetzt, 2018, haben wir einen neuen Kulturatlas wieder herausgegeben, in dem wir, ohne darauf pochen zu wollen, dass der vollständig ist, das kann er nie sein, einen kleinen Überblick bieten über kulturtreibende Institutionen und Einzelpersonen in Groß-Gerau und im Südkreis.
Das war der Schriftsteller Ralf Schwob aus Groß-Gerau.
Musikalischer Beitrag wurde entfernt.
Das war Harald Pons mit Wir sind immer noch. Und nun hören wir zum Schluss Sigi Liersch mit Kranker Planet.
Der musikalische Beitrag wurde für den Podcast wegen der GEMA leider entfernt.
Das war die Sendung Kreiskultur. Ich freue mich über